Muss mal gucken, ob ich das mit der Predigt heute so hinkriege. Ich habe da echt gekämpft und dann habe ich falsch abgespeichert und weg war es. Das ist echt ärgerlich, sowas. Auf der anderen Seite gibt es einem ja die Möglichkeit, alles nochmal neu und besser zu machen. Schauen wir mal. Ja, nachdem wir eine Reihe über den Heiligen Geist haben, haben wir uns jetzt in die Perikopenordnung der evangelischen Kirche eingeklinkt. Perikopenordnung bedeutet, es gibt für jeden Sonntag einen vorgesehenen Predigtext. Und das ist über 7 Jahre lang geplant und nach 7 Jahren geht es wieder von vorne los. Das heißt also, wenn ihr sagt, Mensch, über diesen Text habe ich schon mal eine Predigt in der evangelischen Kirche gehört, dann müsste das eigentlich vor 7 Jahren gewesen sein. Und der Predigtext für heute stammt aus dem Buch Jesaja, dem 2. Kapitel. Da heißt es, das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, in einer Vision über Juda und Jerusalem gehört hat. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Völker. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berge des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker. Er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Ihr vom Haus Jakob, kommt, wir wollen unsere Wege gehen, im Licht des Herrn. Ja, diese Prophezeiung ist poetisch, was uns vielleicht so ein bisschen abgeht, weil wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, woran man einen poetischen Text erkennen kann. Für die Hebräer war es total super, Sachen doppelt zu sagen. Und deswegen habe ich das mal einfach... Nein? Habe ich das einfach mal gedoppelmoppelt. Und da könnt ihr sehen, dass die wesentlichen Aussagen dieser Vision doppelt notiert sind. Da heißt es, als höchster der Berge, er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker, viele Nationen machen sich auf den Weg. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Das heißt also, wenn ihr so einen Text lest und denkt, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, das wiederholt sich ja alles, dann liegt das daran, dass das in der damaligen Zeit eine Möglichkeit war, Dinge deutlich zu machen und so deutlich zu machen, dass sie wichtig sind. Und andererseits war es sozusagen schön, die gleiche Sache auf 2 unterschiedliche Art und Weisen auszudrücken. Das ist erstmal nur eine rein formelle Sache, aber gegen Ende der Predigt, wenn ihr dann noch wach seid, wird es da noch einen kleinen Hinweis geben, dass es auch einen Sinn hat, darauf hinzuweisen. Okay. Ja, ich lasse den Text einfach mal so stehen. Es geht ganz zentral um den Tempelberg. Und vermutlich habt ihr alle irgendwelche Vorstellungen davon, wo der Tempelberg ist und was da so ist. Und ich habe einfach mal nachgeguckt, was passiert eigentlich überhaupt auf diesem Tempelberg? Wann ist der Tempelberg geworden? Und ja, was hat er so im Laufe der Jahre erlebt? Im Jahr 957, da war es, dass König Salomo begann, in Jerusalem auf dem Berg Moria den Bau des Tempels zu gestalten. Im Zentrum des Tempels, mittendrin, war das Allerheiligste. Und in dem Allerheiligsten befanden sich die Bundeslade mit den 10 Geboten, die ein Zeichen waren des ewigen Bundes zwischen Gott und seinem Volk Israel. Und bei der Einweihung des Tempels, da soll die Gegenwart Gottes durch das goldene Stadttor in den Tempel gezogen sein und dort das Allerheiligste ausgefüllt haben. Dieser Tempel, den Salomo gebaut hat und der deswegen der salomonische Tempel heißt, bestand 370 Jahre. Als im Jahr 586 Nebukadnezar II. Jerusalem eroberte, zerstörte er Stadt und Tempel und deportierte ganz viele Juden nach Babylon. Das waren zumeist die Reichen, Einflussreichen und Gebildeten. Die anderen durften da bleiben. Nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil begannen die Israeliten, den Tempel wieder aufzubauen. Und im Jahre 515 war der Bau des Tempels vollendet. Im Jahr 169 wurde der Tempel durch Antiochos IV. Entweiht. der hat da so Götzenstatuen aufgestellt und Opfer für andere Götter gemacht. Und das erboste viele Juden, und dann eroberte Judas Makkabäus den Tempel wieder zurück, stellte ihn wieder her, befestigte ihn militärisch, damit sowas nicht nochmal passiert. Und die Wiederherstellung dieses Tempels und die Neueinweihung wird bis auf den heutigen Tag bei den Juden als das Chanukka-Fest gefeiert. Ungefähr 20 Jahre vor der Geburt Jesu beginnt Herodes der Große, über den wir eigentlich immer nur so negativ reden, weil der ja da so böse Sachen gemacht hat, beginnt Herodes der Große, den Tempel zu einem großartigen Prachtbau umzubauen. Allerdings, dieser herodianische Tempel, diese tolle Superlösung, die als eine der tollsten Gebäude der Antike gilt, diese Lösung hatte keinen langen Bestand. Im Jahre 70 wurde dieser Tempel von den Römern zerstört. Und wie es dazu kam, möchte ich euch erzählen, weil, ich weiß nicht, ich finde, es ist bezeichnend für die Welt. Im Jahr 66 nach Christus beanstandete der römische Prokurator, also Nachfolger von Pontius Pilatus, und der hieß Gessius Florus, eine Steuerschuld von 600 Sesterzen. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie viel sind 600 Sesterzen? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es natürlich auch damals schon Kursschwankungen gab. Und auch schon damals Staaten ihre eigenen Schulden dadurch verminderten, dass sie künstlich eine Inflation einführten. Aber man kann ungefähr sagen, dass ein Sesterz der Tageslohn eines Legionärs war oder eines einfachen Handwerkers. Für einen Sesterz konnte man in manchen Gegenden ein Kilo Rindfleisch kaufen oder ein Liter billigen Wein. Also so Fusel. Nichts besonders Beachtenswertes. Ein Maulesel kostete 520 Sesterzen, ein Sklave 2000 Sesterzen. Von einem Statthalter, also einem Prokurator der Provinz Gallia Belgicae, der hat in Trier seinen Sitz gehabt, ist berichtet, dass er ein Jahresgehalt von 300.000 Sesterzen hatte. Also kann man sagen, dass die Steuerschuld von 600 Sesterzen für ein Volk oder für die Gesamtbevölkerung von Jerusalem nicht gerade ein großer Betrag ist. Als die Juden sich weigerten, diesen Betrag zu zahlen, schickte Gessius Soldaten in den Tempel, die über 430 Kilo Silber aus dem Tempelschatz raubten. Bei einem Gewicht von 27 Gramm pro Münze hätten die 16.000 Münzen prägen können. Also deutlich mehr, als was die Juden da schuldeten. Allerdings, der Sesterz bestand noch nicht mal aus Silber, ursprünglich mal, aber mittlerweile war das einfach so eine billige Messinglegierung. Ich meine, bei uns ist es ja auch so, dass in dem Euro-Stück auch kein Silber mehr drin ist. Ne? Das war auch schon lange her. Man kann sich also vorstellen, für wie unverschämt und ungerecht die jüdische Bevölkerung in Jerusalem das empfand, dass ihr heiliger Tempel geplündert wird, dass Silber geklaut wird und das für 600 Sesterzen. Und diese Empörung löste einen Aufstand aus, der wiederum einen ganzen Krieg zur Folge hatte, in dessen Verlauf über 1 Million Menschen getötet wurden. Und dass Jerusalem und der Tempel zerstört wurden und das jüdische Volk für 2000 Jahre lang in die ganze Welt zerstreut wurde. Das alles für 600 Sesterzen. Nach seiner Bekehrung zerstörte Kaiser Konstantin einen Jupitertempel, den die Römer im 1. Jahrhundert auf dem Tempelberg erbaut hatten, und ließ eine Kirche errichten. Aber der Nachfolger von Kaiser Konstantin war noch kein Christ und der ließ nach seinem Tode diese Kirche sofort wieder zerstören. Ein neues Kapitel beginnt, als die Muslime Jerusalem erobert haben und auf dem Tempelberg ab 690 den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee erbaut haben. Und da stellt sich die Frage, und das habe ich mich schon immer mal gefragt, aber ich war immer zu faul, wie kommt es, dass Jerusalem ein Heiligtum der Muslime ist? Ich meine, Mohammed war doch eigentlich in Mekka und Medina. Wo ist der Bezug zu Jerusalem? Und um das näher zu erklären, muss man in die 17. Sure gucken. Dort heißt es, gepriesen sei der, der bei Nacht seinen Diener von der heiligen Moschee zu der fernen Moschee, dessen Umgebung wir gesegnet haben, hinführte, auf dass wir ihm einige unserer Zeichen zeigten. Mohammed wird in der Nacht vom Erzengel Gabriel auf einem wundersamen, nicht näher bezeichneten Reittier in eine entfernte Moschee gebracht. Wo könnte diese Moschee sein? Nun, die Umgebung dieser Moschee ist von Gott schon vorher gesegnet worden. Und als eine Religion, die in der Tradition von Judentum und Christentum steht, ist natürlich ganz klar, dass diese entfernte Moschee, wo die Gegend schon mal von Gott gesegnet worden war, dass das Jerusalem ist. Und in dieser Moschee, die in Jerusalem sein soll, dort betet Mohammed. Danach wird er von Gabriel über eine Leiter in den Himmel geführt, wo er alle Propheten trifft und wo er das Gebot der 5-Tages-Gebete erhält. Die Leiter steht auf einem Felsen. Und dieser Felsen, darauf steht jetzt der Felsendom, oder der Felsendom ist über diesen Felsen gebaut. Was ist das Besondere an diesem Felsen, abgesehen davon, dass die Leiter da stand? Da soll schon Abraham bzw. Ibrahim seinen Sohn Isaak bzw. nach muslimischer Tradition Ismael geopfert haben wollen. Die Kreuzfahrer verwandelten den Felsendom um 1100 in ein Marienheiligtum. Und die Al-Aqsa-Moschee diente den Templern als Hauptquartier. Und bei der Rückeroberung 1187 machte Saladin daraus wieder eine Moschee. Im 16. Jahrhundert erfolgte ein Wiederaufbau der Stadtmauern unter dem türkischen Herrscher Süleyman dem Prächtigen. Und der hat die Stadtmauer um Jerusalem so gebaut, wie sie ursprünglich gewesen ist, und hat auch die Stadttore wieder so hergestellt, wie sie früher waren, und hat auch das Goldene Tor wiederhergestellt. Das Goldene Tor hat eine besondere Bedeutung, weil durch das Goldene Tor soll der Messias in Jerusalem einziehen. Vom Goldenen Tor aus kann man direkt auf den Tempelberg gehen. Und Jesus soll natürlich auch, als er in Jerusalem eingezogen ist, natürlich durch das Goldene Tor eingezogen sein. Das Goldene Tor wurde gleich nach der Erbauung, nach dem Wiederaufbau, auf Geheiß von Süleyman zugemauert und versiegelt, damit da kein Messias oder Christ oder was weiß ich irgendwie da nochmal durchgeht. Und damit das wirklich auch sicher ist, dass da keiner einfach durchspaziert, wurde vor dieses Tor ein Friedhof angelegt. Und für fromme Juden ist es eine Verunreinigung, über den Friedhof zu gehen. Das heißt also, selbst wenn du ein Loch in das Goldene Tor reinhämmern würdest, müsstest du über den Friedhof gehen, wärst unrein und könntest nicht mehr in den Tempel gehen. Also kein Messias, der natürlich auch ein frommer Jude ist, kann also mehr da lang. Tja, wie sieht das heute auf dem Tempelberg aus? Mal eine ganz kurze Karte von Jerusalem, von der Altstadt. Und dort seht ihr, dass das alles relativ eng aufeinander liegt. Wir sehen erstmal, es gibt unterschiedliche Stadtteile. Es gibt einen jüdischen, muslimischen, einen christlichen, einen armenischen. Die römische Ziffer 2, dieses Vieleck, das ist ist der Felsendom, dort wo also dieser Felsen ist, von dem Mohammed in den Himmel gegangen ist. Die 1, das an der Seite, das ist die Moschee, die Al-Aqsa-Moschee. Und zum Beispiel die 6 da, das ist das Goldene Tor, also da sollte der Messias durchlaufen, da soll Jesus durchgelaufen sein. Und der blaue Weg, der da eingezeichnet ist, das ist die Via Dolorosa. Das ist also der Weg, von dem die Tradition behauptet, da ist Jesus lang gegangen, auf seiner Kreuzigung. Okay, und das mal in Bild zu sehen, das denke ich ist sicherlich das eines der bekanntesten Bilder, der Felsendom mit dieser wunderbaren vergoldeten Kuppel, die nach weit hin leuchtet. Und hier unten seht ihr also einen Überrest der Tempelmauer, das ist die sogenannte Klagemauer, an denen die Juden beten. Und das sieht man auch, wie groß die Nähe ist. Und das ist ein Luftbild, wo man sehen kann, dass mit der schwarzen Kuppel, das kleine hier vorne, das ist die Al-Aqsa-Moschee. Und da hinten ist nochmal der Felsendom. Hier vorne links an der Seite, da ist die Klagemauer. Und rechts da am Rand, dort wäre das Goldene Tor, was zugemauert ist. Okay, und das ist das Goldene Tor. Da seht ihr also ordentlich zugemauert. Da soll keiner mehr so ohne weiteres durchkommen. Und hier vorne kann man Gräber sehen, da seht ihr auch so die Grabsteine da vorne noch. Ja, jetzt ist mein iPad hier weggegangen, shit. Ja. Ja, wie ist die Situation heute? Ich meine, wenn ihr Nachrichten in den letzten Wochen gehört habt, dann habt ihr mitgekriegt, dass es alles sehr, sehr schwierig ist, weil bei dem Gespräch um den Tempelberg und diese Gegend drumherum die Emotionen sofort hochkochen. Die frommen Juden wollen eigentlich gar nicht auf den Tempelberg, weil sie könnten ja, wenn sie dort oben rumlaufen, aus Versehen auf das Allerheiligste treten und da dürfen sie ja nicht drauf. Sondern das Allerheiligste darf ja nur der hohe Priester und nur einmal im Jahr zum Versöhnungstag irgendwie betreten. Allerdings ist es so, dass in letzter Zeit fromme Juden immer öfter versuchen, auch auf den Tempel zu gehen und dort Präsenz zu zeigen, weil von muslimischer Seite ganz deutlich Druck gemacht wird und deutlich gemacht wird, hier dieser Bereich gehört uns, Jerusalem gehört sowieso uns und der Tempel, von dem ihr sagt, dass er mal gestanden hat, den hat es eigentlich gar nicht so richtig wirklich gegeben, also die Klagemauer ist nicht wirklich ein Überbleibsel von dem alten Tempel, sondern eine Stützmauer für die Al-Aqsa-Moschee einerseits und andererseits habt ihr Juden ja auch verschiedene Tempel gehabt in verschiedenen Städten und von daher war der Jerusalemer Tempel auch gar nicht so wichtig. Allerdings, wenn man in die Bibel guckt, gibt es zig Stellen, in denen von Jerusalem, dem Tempelberg oder dem Zionsberg als zentrales Glaubensheiligtum der Juden geredet wird. Das Wort Jerusalem fällt im Koran nicht, sondern diese Sache mit der fernen Moschee, das ist sozusagen eine Sache, die außerhalb des Korans in der muslimischen Tradition ist. Wie auch immer, in der heutigen Zeit ist Jerusalem eine Stadt, in der drei große Weltreligionen ihre Heimat sehen oder ihren Ursprung sehen, nämlich das Christentum, das Judentum und das Islam hat natürlich nicht seinen Ursprung dort, aber hat dort sein großes Heiligtum. Und jedes Jahr pilgern viele, viele Menschen zu dieser Stätte auf der Suche nach einer Gotteserfahrung. Und das wird ja auch in unserem Text so beschrieben. Da heißt es, viele Nationen machen sich auf den Weg, sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn. Und zweieinhalb Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben nach diesen Informationen. Und der erste Gedanke ist politisch orientiert. Es heißt, die Völker ziehen hinauf zum Tempelberg. Aber, wenn man den Text näher anguckt, sie erheben keinen Anspruch auf den Tempelberg. Es geht nicht darum, wer wann, wie, wo, was besessen hat. Keiner sagt, wir ziehen auf den Tempelberg, weil der uns gehört und schon immer uns gehört hat und wir schmeißen jetzt alle raus. Sondern die Völker kommen zum Tempelberg, weil sie Gottes Wege gehen wollen. Es geht also nicht um ihr Ding, dass sie da was besitzen, dass sie da eine Kirche bauen, einen Tempel bauen, eine Moschee bauen, sondern es geht darum, dass sie Gott hören wollen und Gottes Wege gehen wollen. Das ist das, wovon Jesaja berichtet. Das heißt, auch wenn wir sehen, dass Jerusalem einen großen Anzug hat von diesen drei Religionen und so viele Leute sagen, Jerusalem ist wichtig, glaube ich, ist es noch ein deutlicher Unterschied, ob ich argumentiere, Jerusalem ist wichtig, es gehört nämlich uns, weil wir waren zuerst da oder wir waren am wichtigsten da, oder ob man sagt, wir gehen nach Jerusalem, weil wir von Gott auf Gott hören wollen und dann tun wollen, was Gott von uns will. Und das steht ganz deutlich hier. Es heißt, sie wollen Gottes Wort hören. Er spricht Recht im Streit der Völker. Er weist viele Nationen zurecht. Der Tempelberg ist ihnen wichtig, weil sie Gottes Wort und Weisung hören wollen. Und sie sagen, er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Das heißt, sie wollen nicht nur irgendwie ein Erlebnis haben und mal hören, wie Gott redet, sondern die natürliche Folgerung für sie daraus ist, wir wollen auch dann den Weg gehen, den wir da von Gott gehört haben. Wir wollen auf Gott hören. Was redet Gott denn dort? Was erzählt Gott denn dort diesen Menschen, die extra nach Jerusalem zum Tempelberg gehen und auf Gott hören wollen? Es heißt, er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. Es geht also weniger um religiöse Erfahrung, darum, dass ich im Lobpreis versinke, dass mir meine ganze Schuld klar wird oder weiß nicht, was immer man so an religiösen Themen hat. Ich weiß endlich, wo ich herkomme und wohin ich gehe und was das letztes Jahr bedeutet hat, wo mir dieses oder jenes passiert hat. Es geht an dieser Stelle darum, dass Gott Gerechtigkeit in die Welt hineinbringt. Und das ist eine Sehnsucht, die ganz stark mit dem Messias verknüpft ist, dass durch den Messias in die Welt Gerechtigkeit hineinkommt, Gerechtigkeit zwischen den Menschen und zwischen den Völkern. Und ich glaube, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist eine sehr starke Kraft, die nicht unterschätzt werden darf. Gessius Florus, der Prokurator, hat diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit vollkommen unterschätzt. Über Generationen mussten sich die Juden jede Menge von Ungerechtigkeit von den Römern gefallen lassen. Klar, ich meine, die Römer waren die Herrscher und die Römer hatten die meisten Soldaten und konnten sagen, wo der Hammer hängt. Aber diese 430 Kilo Silber als Gegenleistung gegenüber 600 Sesterzen hat sozusagen diese Sehnsucht, dieser Hunger nach Gerechtigkeit zum Überlaufen gebracht. Und auf einmal tritt sich die ganze Sache los. Und Gessius hatte im Grunde genommen in keiner Art und Weise verstanden, worum es den Menschen ging. Ich glaube, auch in unserer heutigen Welt hungern wir nach Gerechtigkeit. Ich meine, wir in Deutschland, glaube ich, viel weniger. Wir gehören zu dem Teil der Welt, der eigentlich dem restlichen Teil der Welt sagt, wo es lang geht. Wenn wir uns überlegen, wo, auf wessen Seite sind wir eher auf der Seite der unterdrückten Völker oder sind wir eher auf der Seite der Römer? So wie damals bei dem Gessius, glaube ich, sind wir weniger bei der Seite der unterdrückten Völker, sondern wir sind deutlich bei denen, die in der Weltpolitik sagen, wo es lang geht. Und ich glaube, wir nehmen gar nicht wahr, so wie es sicherlich auch die Römer gar nicht wahrgenommen haben, mit welcher Arroganz die westlichen Staaten gegenüber dem Rest der Welt manchmal auftreten. Und wir nehmen gar nicht wahr, wie sehr Ungerechtigkeit und Korruption die Seelen von Menschen auffressen kann. Und manche werden durch eine ständige Ungerechtigkeit und Korruption apathisch und geben auf und sagen, da kannst du sowieso nichts mehr machen. Und andere werden wütend, werden hassend und reagieren irgendwann mit Wut und Hass und Gewalt. So wie die Bombe auf einmal hochgeht und dann auf einmal die Juden auf 0,nix einen Aufstand organisieren und tatsächlich auch in den ersten paar Kämpfen römische Krieger besiegt haben. Das Interessante ist, dass in diesem Text gesagt wird, dass die Folge der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt ist, dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermessern aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Das heißt, als es beginnt, eine gerechte Struktur zu haben und Gerechtigkeit das Leben der Menschen prägt, da haben die Menschen nicht mehr das Bedürfnis, in den Krieg zu ziehen. Sie schmieden ihre Waffen um zu Werkzeugen des alltäglichen Gebrauchs. Und der Flug, das Metall an dem Flug, ist ein Symbol für das Leben und die tägliche Nahrung, für das, was man so braucht zum Leben. Und das Winzermesser ist nicht nur einfach der kleinere Gegenstand, weil so ein Speer nur eine kleine Spitze hat, sondern ich glaube, dieses Winzermesser steht auch dafür, dass das Leben auch Spaß machen soll und dass es auch Genuss geben soll. Und dass es auch, ja, dass es auch Feier geben muss, was Schönes geben muss, nicht nur das Alltägliche. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wo um Gerechtigkeit gerungen wird und Gerechtigkeit einzieht, da haben Menschen eine größere Tendenz, vom Krieg zu lassen. Und wo Ungerechtigkeit herrscht über lange Zeit, dort wird irgendwann die Gewalt eingreifen. Einfach nur als Mittel, um endlich was zu ändern oder als Rache oder auch aus Hass. Das war also mein erster Gedanke, was steckt meiner Meinung nach politisch dahinter? Das zweite persönlich. Ich meine, diese politische Vision von der Gerechtigkeit und so ist ja schön, aber ich kann die Weltlage jetzt allein auch nicht ändern. Auch diese Predigt wird im Grunde genommen in dieser Welt nichts verändern. Können wir nur 10-mal halten. kann ich auch ins Internet stellen. Und selbst wenn es 1 Million Leute klicken, wird es sicherlich nichts verändern ohne weiteres. Aber ich glaube, was wir persönlich machen können, wir können die Gerechtigkeit Gottes in unser Leben, in unser privates Leben hineinlassen. Wir können, so wie diese Völker können, auch wir uns auf die Suche machen nach Gott. Und wir können, wenn wir uns auf die Suche nach Gott machen und wenn wir sagen, wir möchten gerne Gott sehen, wir möchten gerne wahrnehmen, wo Gott ist, wir wollen gerne Gott hören, dann brauchen wir, glaube ich, auch die gleiche Herzenshaltung, wie hier in diesem Text beschrieben wird. Wir müssen bereit sein, auf Gott zu hören. Unsere Gerechtigkeit liegt ein bisschen woanders. Sie liegt nicht in einem großen Gericht, wo verhandelt wird, sondern sie liegt in der Vergebung durch Jesus Christus. Und diese Vergebung und diese Art von Gerechtigkeit, die können wir in diese Welt hineinbringen. Und ein wesentlicher Teil dieser Gerechtigkeit ist, dass wir bereit sind, die Waffen wegzupacken. Und ich meine, jetzt gibt es in Deutschland wenig Leute, die irgendwie so ein Schießding haben oder so, anders wie in Amerika. Da wäre die Predigt jetzt anders. Aber ich glaube, wir alle haben auch Methoden, Möglichkeiten, Absichten, wie wir Menschen wehtun können. Und wir können zum Beispiel auf Rache sinnen. Und vielleicht wäre zum Beispiel eine Sache, keine Hassbilder mehr zu schmieden. Ich weiß nicht, wer hat Leute, von denen er denkt, boah, wenn ich die sehe, da schwillt mir sofort die Ader. Da habe ich so einen Hass auf die oder so. Manchmal gibt es sowas, dass man sowas hat. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht sagt, oh, das ist mein Feind, ich liebe ihn jetzt und finde ihn von heute toll an. Sondern ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir bereit sind, Hassbilder nicht mehr zu schmieden. Nicht mehr in unserem Inneren darüber nachzudenken, wie doof wir eine Person finden. Und wie blöd sie sich gestern schon wieder angestellt hat. Und das möglichst auch noch anderen sagen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wie wir zum Beispiel unsere Waffen umschmieden können. Wir können versuchen, Frieden einzuüben und für das Leben zu sorgen. Und nicht nur sozusagen konstruktiv für das Leben zu sorgen, sondern auch das Schöne des Lebens genießen. Und jetzt kommt mein halber Gedanke, weil der ist echt kurz, ihr braucht also keinen Schreck kriegen. Nun, ich habe ja am Anfang gesagt, dass der Text so eine poetische Struktur hat mit dieser Doppelung. Und diese Doppelung endet beim letzten Satz. Ne? Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Und dann kommt ein Satz, der nicht mehr gedoppelt ist. Ihr vom Haus Jakob kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. Das heißt also, dieser Satz fällt sozusagen aus der Prophetie heraus. Die Prophetie erzählt davon, was Gott tun wird und was irgendwann mal auf dem Tempelberg geschehen wird. Und vielleicht haben sich die Leute, die diesen Text gehört haben, auch gedacht, so what? Was sollen wir jetzt machen? Ich meine, der Tag des Herrn, okay, dauert wohl noch eine Weile. Was haben wir jetzt davon, Jesaja? Super, dass du da so eine Vision hast, aber wie reagieren wir da drauf? Und das ist die Antwort auf diese Frage, was machen wir damit? Jesaja sagt, ihr vom Haus Jakob, kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für uns, dass wir einfach sehen, egal was für Visionen wir haben, egal was für Wünsche wir für diese Welt haben, ob wir glauben, dass am 23. September diesen Jahres die Welt untergeht oder in 100 Jahren später oder was weiß ich, das sind ungelegte Eier. Kannst du drauf verwetten, kannst du irgendwie diskutieren oder du kannst es lassen. Aber was ist mit heute? Was ist mit dem Hier und Jetzt? Und da sagt Jesaja, ihr vom Hause Jakob, also ihr, die ihr letzten Endes zu Gott gehört, lasst uns unsere Wege gehen im Licht Gottes. Und das ist das Entscheidende, was immer es auch für Prophezeiungen gibt, wie auch immer die Zukunft sein wird. Hier und jetzt und heute, lasst uns im Licht Gottes gehen. Amen.